Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht's um Krankheiten. Krankheiten in der Produktentwicklung, Krankheiten eurer Produkte. Vielleicht sind es auch eher manchmal nur Symptome. Oliver und Dominik unterhalten sich über Beobachtungen wie Featureitis, Tool-Tourette, Elfenbeinsyndrome, Roadmap-Vergötzung, Zielkonfliktitis, dann Delirium, Metrikenblindheit, Prozessklerose und so weiter und so fort. Also ein wilder Ritt, auch wenn die Begriffe hier etwas ironisch klingen, durchaus sehr ernst gemeinte Probleme, mit denen wir euch ein paar Impulse geben möchten, um über das ein oder andere mal nachzudenken, ob solche Symptome nicht bei euch auch schon zu erkennen sind.
In dieser Folge wollen wir uns typische Krankheiten von Produkten angucken. Wir wollen darüber sprechen, wie man sie erkennt, auch wie man sie vermeidet, vielleicht auch wie man sie heilen kann. Und wenn ich wir sage, dann wisst ihr, dass ich wieder nicht alleine hier bin, sondern Dominik an meiner Seite habe. Hallo Dominik.
Hallöchen.
Wir reden also über Produktkrankheiten.
Ja, wir sind jetzt alt genug. Wir sind jetzt alt genug, dass wir über Krankheiten reden können.
Ja, in unserem Alter müssen wir langsam über Krankheiten reden, das stimmt. Aber was verstehst du denn unter Produktkrankheiten?
Es gibt so, wenn man sich Produktentwicklungen anschaut, und das tun wir ja sehr, sehr viel, bestimmte Dysfunktionalitäten, die immer wieder auftauchen. Und eine Sache, die zum Beispiel das irgendwann mal sehr prägnant gemacht hat, und wir werden da gleich nochmal genauer reingehen, sind so Begriffe wie Featureitis. Oder ähnliches. Und genau das sind für mich Krankheiten. Also dysfunktionale Verhaltensweisen, die sich in einer Organisation irgendwie verankert haben, tradiert haben, also verfestigt haben oder so, die dazu führen, dass das Produkt nicht so gut ist, wie es vielleicht hätte sein können.
Oder vielleicht sogar sein müssen, damit der Nutzer es irgendwie annimmt. Dysfunktionalitäten. Das heißt, wir versuchen mit dieser Folge ein wenig zu sensibilisieren, dass ich als Product Ownerin oder Product Owner diese Dysfunktionalitäten vielleicht ein wenig besser wahrnehme, ob mein eigenes Produkt davon vielleicht auch betroffen ist. Richtig?
Genau. Weil ich glaube, dass wenn man so eine Dysfunktionalität einmal wahrnimmt, ist das der erste Schritt, auch damit umzugehen. Also einfach erstmal Bewusstsein zu haben, dass das, was wir hier vielleicht machen, gar nicht so gesund ist im Sinne des Produkterfolgs, aber auch vielleicht im Umgang miteinander.
Dann greife ich direkt mal die erste Krankheit, die du beispielhaft eben erwähnt hast, schon auf. Featureitis. Was ist denn das?
Featureitis ist das unkontrollierte Wachsen von Features. Bedeutet, was wir ganz oft sehen, man hat ein Produkt, man hat vielleicht auch einen Kernnutzen definiert und baut dafür Features, bringt es raus. Die Nutzerinnen und Nutzer sind vielleicht sogar mega happy mit dem, was man denen geliefert hat. Aber man muss ja irgendwie weiterentwickeln, man muss ja irgendwie weitermachen und versucht durch ein kontinuierliches Erweitern der Feature-Palette, der Funktionen, die man anbietet, das Produkt halt besser zu machen. Vergisst aber, dass es vielleicht auch sogar notwendig sein könnte, mal Features einzustellen oder auszubauen, sodass die Komplexität der Nutzung, also sprich der Umfang der Lösung, immer größer wird und dadurch wird ein Produkt schnell auch überladen und am Ende tatsächlich sogar auch schwer benutzbar.
Ich muss ja bei diesem Beispiel immer tatsächlich an Excel denken. Wird ja auch ab und zu so als Beispiel reingeworfen, dass ich glaube, die Zahl ist, dass nur die wenigsten der Nutzer überhaupt 2, 3, 4% der Funktionalitäten tatsächlich benutzen. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt ganz oft darin, wenn ich viele Funktionalitäten, viele Features in mein Produkt eingebaut habe, dass ich ein bisschen weg davon komme, sehr fokussiert ein Problem eines Nutzers, einer Nutzerin zu lösen. Und dass vielleicht der Weg hin zu einem Excel, also als das, was so der Standard, was alles löst, wahrgenommen zu werden, einfach manchmal viel zu groß ist. Und wenn ich irgendwo in diesem Zwischenstadium irgendwie bin, das natürlich sehr schwierig ist für mich, auch als Product Owner, alsjeniger, der das Produkt entwickelt. Und meistens bin ich bei dir, ist es auch gar nicht so gemeint, ne? Also, dass ich da so ein global-galaktisches Allzweckwaffe, Schrägstrich, Schweizer Taschenmesser irgendwie entwickeln will.
Ich glaube, was da ganz gut hilft, ist, wenn man sich das erstmal bewusst macht, dass man immer weiter nur neue Features dran schraubt, dass man halt gerade der Featureitis verfallen ist und man sich dann überlegen kann, ist es das überhaupt wert? Ist das überhaupt relevant für die Menschen, die wir erreichen wollen? Manchmal ist es auch durchaus möglich, aus einem Produkt ein neues Produkt rauszuforken. So ein bisschen wie ein Spin-off. Wie beispielsweise ja auch im Fernsehen oder Netflix, andere Streaming-Dienste und so weiter. Wenn halt irgendwas ganz nett ist, ja, warum will ich jetzt auf einmal in einer Geschichte von 100 Leuten was erzählen, wenn ich von der einen Person halt einfach eine separate Geschichte aufmache? Und das kann bei Apps durchaus auch gut funktionieren. Man stellt sich nur vor, ich könnte jetzt auch mit Excel eben Word-Dokumente schreiben. Und es gibt ja auch genug Menschen tatsächlich, ja, ich gehöre auch ab und zu selten, aber dazu, die halt auch Textdokumente in Excel schreiben, weil man irgendeine bestimmte Funktionalität halt braucht, wie zum Beispiel das automatische Berechnen. Ich kenne viele Handwerker, die Rechnungen in Excel schreiben, aber ohne jetzt irgendwelche speziellen Methoden dafür zu nutzen, sondern einfach nur die Felder und dann hat man ja etwas, wo auch was gerechnet wird.
Ja. Also in meiner Welt ist ein Aspekt, weswegen es auch zu so einer Featureitis kommen kann, tatsächlich, dass ich als Product Owner vielleicht gar nicht so sehr entscheiden darf, was alles reinkommt, sondern dass es vielleicht jemand anders gibt, irgendeine Art von Stakeholder, der diese Entscheidung trifft und dadurch immer mehr Funktionalität in das Produkt reindefiniert. Auch eine Krankheit aus meiner Sicht.
Ja, ich nehme dann immer gerne den Begriff Hippo in den Mund, weil das ganz oft dann die Menschen sind, die am meisten bezahlt werden, in Anführungsstrichen. Ja, nicht immer, aber das so zumindest finde ich als Bild immer ganz passend. Das kann so ein Hippo-Driven Development Syndrome oder sowas sein. Vollkommen egal, aber irgendetwas, wo es darum geht, the highest paid person's opinion ist für uns wichtiger als echte Nutzerdaten oder Erkenntnisse aus Experimenten. Und da ist die Gefahr, das ist halt totales Wetten. Das ist totales Wetten, weil wenn die eine Person auf ihre eigene Meinung baut, bauen wir auch nur auf dieser Meinung mit ihrer Wahrscheinlichkeit, dass sie auch wahr ist, den Produkterfolg. Ich empfehle an der Stelle immer zu schauen, ob es durch Nutzerdaten oder auch Experimente die Möglichkeit gibt, diese Opinion, diese Meinung, diese Vermutung, diese Wette zu überprüfen. Aber nicht nur auf Richtigkeit, sondern ganz bewusst auch auf Falschheit. Also sie widerlegen.
Und dann gibt es ja meistens noch eine weitere Gruppe, die dieser Meinung stark ist. Nämlich, das sind vielleicht sogar die Developer, die Leute, die in meinem Team für die Realisierung und Umsetzung dieser Features verantwortlich sind. Und ich sehe durchaus eine ganze Menge Produkte, auch einige, die ich so benutze. Nein, ich werde keine hier beispielhaft erwähnen, wo der Fokus vielleicht sehr stark eher auf technische Trends liegt oder Einsatz von Technologie, anstatt wirklich auf die Bedürfnisse von Nutzern.
Und das sehen wir doch jetzt auch nicht nur von den Tech-Leuten. Das sehen wir ja auch, weil einfach bestimmte Sachen gerade Mode sind. Also lass uns das mal, auf der einen Seite kann man vielleicht Tool-Tourette sagen, wenn wir einfach neue Tools benutzen wollen, neue Techniken, neue Frameworks, weil wir Bock drauf haben, weil da neue Features reinkommen, die wir irgendwie nett finden, auch wenn die vielleicht keiner braucht. Oder eben auch in Bezug auf AI-Influencer oder ähnliches, weil das ist auch total ansteckend. Auf einmal muss überall KI drin sein. Aber KI ist halt ein Feature und kein Produkt. Und ganz viele bauen das aber wie eine Art Produkt und sagen, naja, wir haben jetzt ja einfach nur künstliche Intelligenz. Naja, aber was ist der Mehrwert? Okay, jetzt muss ich doch wieder Produkt denken. Und auf einmal muss überall irgendwie AI rein, obwohl das vielleicht nicht überall notwendig ist. Möglich, aber manchmal sogar überflüssig sein kann.
Es wäre eine Idee, tatsächlich meine Nutzer mal zu fragen, ob es irgendwas gibt, was ich mit AI Technologien vielleicht besser löse als so, wie wir es bisher gelöst haben von ihren Problemen. Sind wir aber sehr wahrscheinlich bei auch einem weiteren Punkt, den man unter Produktkrankheiten formulieren kann, nämlich, dass ich viel zu wenig Ahnung davon habe und vielleicht auch viel zu wenig Kontakt, was meine Nutzer tatsächlich brauchen und was die wollen.
Ja, das Elfenbeinturm-Syndrom. Also der Moment, wo ich halt in meiner kleinen Bubble in dem Unternehmen und so weiter alle Entscheidungen treffe und irrelevante Lösungen baue und so weiter. Und da ist, glaube ich, das einzige gute Medikament, das man dagegen nehmen kann zur Behandlung dieses Syndroms, ist halt einfach, man muss halt irgendwie raus. Das kann aber jetzt ehrlicherweise auch virtuell sein. Wenn ich virtuell Nutzerkontakte aufbaue, ist das immer noch besser als gar nicht. In bestimmten Situationen, und das favorisiere ich tatsächlich immer, ist eine physische Zusammenkunft total hilfreich, wenn man viel auch in der menschlichen Kommunikation dann mehr wahrnimmt, die digital kaum wahrnehmbar ist. Aber dieses, ne, wir sind hier irgendwie, die sind die ExpertInnen, wir sitzen hier zusammen in unserem Elfenbeinturm, wir wissen schon, was gut ist, wir müssen die Menschen nicht befragen, wir müssen keine Forschung machen, wir müssen keine Annahmen überprüfen, wir wissen, was gut ist.
Ja, mache ich in vielen Trainings ja tatsächlich auch. Also wenn wir so eine erste Idee von einem fiktiven Produkt entwickeln in so einem Product Owner Training und das ist tatsächlich ein Training, was vor Ort stattfindet, dann schicke ich die Teilnehmenden gerne auch mal 20 Minuten einfach auf die Straße, um Leute anzusprechen und einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich in die Kommunikation mit irgendjemandem gehe. Häufig kommen die Teilnehmenden dann sehr überrascht zurück, was man denn alles auch in so kurzer Zeit tatsächlich gelernt hat. Auch wenn es vielleicht sogar gar keine Nutzer sind, sondern einfach nur irgendjemand, mit dem ich darüber geredet habe. Aber wir drehen uns sehr wahrscheinlich auch da viel zu sehr immer in unserem eigenen Kreis und beschäftigen uns mit unseren eigenen Themen. Und vielleicht ist auch eine weitere Produktkrankheit ja, dass wir uns die Welt so machen, wie sie uns halt selber gefällt und glauben, das ist ein Plan, den wir einfach nur verfolgen müssen.
Ja, so eine Schwierigkeit, wie ich finde, die oft auftritt, wenn man das Thema agil beziehungsweise iterativ beziehungsweise auch anpassbar noch nicht so stark in seine Produktentwicklung integriert hat. Also so eine, ich nenne es gerne Roadmap-Vergötzung. Ja, also wo man halt sagt, okay, diese Roadmap, die ist jetzt heilig. Die vergöttern wir jetzt. Das ist unser Götze, an dem wir uns orientieren. Dann ist der Plan wichtiger als die Realität und alle Anpassungen, die ich halt machen muss, weil ich eigentlich ja während der Produktentwicklung auch durch die ganzen Veröffentlichungen und so weiter lerne, was Menschen wirklich brauchen, übersehe ich oder lenke sie auch ab, weil ich vielleicht selber sage, nein, wir haben das jetzt mal ausgemacht, das muss jetzt so sein und es wird so gut sein, vertraut der Roadmap. Und das ist halt schon gefährlich. Ich glaube, was da immer ganz gut hilft, ist, wenn man sich das auch hier wieder visualisiert und sagt, naja gut, wir haben jetzt diesen Plan, aber ich finde, man kann jederzeit nachfragen, woran erkennen wir denn, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Und das ist unabhängig von der Roadmap etwas, wo ich regelmäßig in der Organisation drüber sprechen muss, ob das jetzt die richtige Richtung ist oder die falsche. Wenn wir merken, es gibt bestimmte Menschen, die unser Produkt jetzt stark annehmen, die schreien aber zum Beispiel nach bestimmten Features und wir feststellen, ah, guck mal, sogar eine andere Gruppe, die wir bisher gar nicht hatten, passe ich jetzt meinen Plan an? Oder bleibe ich beim ursprünglichen Plan und mache diese Menschen, die gerade bei mir sind, unglücklich? Was eine bewusste Entscheidung bedarf und die brauche ich einfach so dieses ständige Hinterfragen und Überlegen, passe ich meinen Plan an? Ich würde das versuchen zu ritualisieren. Das kann dann diesen Götzen durchaus auch austreiben.
Und manchmal erkenne ich das ja auch an dem Typ der Roadmap, den ich so wähle und der in meiner Organisation oder für mich als Product Owner etabliert ist. Alles, was eher in die Richtung Projektplan geht, spielt vielleicht genau in die Richtung, die du so erzählt hast. Was aber direkt so in meinen Kopf kam, ist, das ist ja vielleicht nicht nur so eine Vergötzung meines Plans, was ich mir so vorstelle, irgendwie geht, sondern vielleicht auch des Prozesses, mit dem wir unterwegs sind. Ne? Also wir reden hier viel über Scrum oder über andere Prozesse, wie wir unser Produkt weiterentwickeln wollen. Und ich sehe durchaus auch Krankheiten in dem Produkt, weil man sich viel zu sklavisch aus meiner Sicht mit einem falschen Verständnis an dem Prozess oder an dem Scrum-Framework oder kann auch safe sein, ist ja auch ganz egal, festhält, ohne wirklich drüber nachzudenken, warum mache ich das Ganze denn? Und sich das dann wieder auch zum Beispiel bei safe, wenn ich da, keine Ahnung, technische Komponententeams habe, durchaus, glaube ich, auf die Qualität meines Produktes, also technische Qualität, als auch wie das Ganze architektonisch gebaut ist, auswirken kann.
Ich würde das Ganze Prozesssklerose nennen, einfach weil dieses Thema Sklerose, eine Verfestigung und so weiter, das ist halt hier etwas, das uns dann diese Flexibilität, die wir eben schon angesprochen haben, wegnimmt. Und Wenn wir in so einem festgefahrenen Prozess oder in einer festgefahrenen Arbeitsweise aber die Option haben, trotzdem die Arbeitsweise zu reflektieren, würde ich auch immer wieder die Frage stellen oder auch zumindest mal reflektieren, müssen wir denn noch nach diesem Prozess, den wir haben, arbeiten? Oder woran auch erkennen wir, dass dieser Prozess bisher der richtige ist? Kann ja sogar sein, dass das alles gut und richtig ist und wir genau das gerade brauchen, aber das sollte auch eben bitte eine bewusste Entscheidung sein.
Und da können wir vielleicht noch einen weiteren Schritt in unserem Denken nach vorne gehen. Also wenn wir eher über den Plan, und der ist wichtiger als die Realität, gesprochen haben. Und dann auf der anderen Seite, dass wir uns viel zu sehr an Prozesse festklammern. Da gibt es sicherlich dann auch noch die nächste Ausbaustufe, in Anführungsstrichen, dass das Produkt viel eher wie ein Projekt gedacht wird, ne, und so behandelt wird. Die zwei anderen Sachen können das natürlich total unterstützen, aber anstatt diesen kontinuierlichen Lernen, Inspizieren, Adaptieren, Prozess wirklich zu leben oder zu erkennen, welche Vorteile habe ich, wird das eigentliche Produkt und die eigentliche Produktentwicklung eigentlich viel eher als ein Projekt angesehen, was einfach nur abgearbeitet werden muss.
Ja, ich finde die Bezeichnung dann Delirium hier eigentlich ganz nett, weil das so ein bisschen das zeigt, was meistens resultiert, nämlich, hey, wir haben jetzt einen Meilenstein, wir haben ein Feature, wir haben ein Increment, wir haben irgendetwas, was groß war, was wir unbedingt fertig machen mussten. Also wirklich dieses, es geht um das Dann, nicht um das Outcome, ja, einfach nur fertig gemacht haben und dann ist so aus dem Kopf, ja, aus den Augen, aus dem Sinn und so weiter, das ist ein total Riesenproblem, weil jetzt fokussiere ich mich schon was auf anderes und ich bin so eine Art Delirium, weil ich das andere gar nicht mehr so richtig gut wahrnehme.
Ja, auch da können wir ja auf die Folge, die ich mit Tim aufgenommen habe, über Outcomes, Outputs und Impacts verweisen. Da sind wir auch noch ein bisschen tiefer mit eingestiegen, ne? Also warum es durchaus sinnvoll ist, eher Outcome-orientierter unterwegs zu sein, aber auch tatsächlich, wo die Schwierigkeiten liegen, sich in diese Richtung tatsächlich zu bewegen. Weil es hat ja einen guten Grund, warum man vielleicht in die Falle tappt, das Ganze eher als Projekt oder eher Output-getrieben irgendwie zu sehen und auch so zu arbeiten. Siehst du denn tatsächlich auch in deiner Welt, dass ein Produkt irgendwie inkonsistent wirkt, wo ich eher das Gefühl habe, naja, haben verschiedene Leute vielleicht dran rumgezerrt und wollten eigentlich in eine komplett andere Richtung laufen?
Das sieht man ja immer ganz schnell, wenn man verschiedene Stakeholder in einer Organisation hat, die ihre individuellen Bedürfnisse natürlich auch auf das Produkt irgendwie beziehen. Nennen wir das mal Zielkonfliktismus. Also sozusagen, wir haben Menschen mit verschiedenen Zielen, die aber alle ihre Anforderungen an unser Produkt haben und die versuchen alle, das in unser Produkt reinzubekommen. Und was schnell passiert ist, dass wir einen Fokusverlust haben, im Sinne von, wir versuchen gerade mehrere verschiedene Ziele zu erreichen. Damit defokussieren wir uns, versuchen alles gleichzeitig, sind unfassbar langsam. Und meistens erreichen wir alle nicht so richtig gut, weil Ziele auch ganz schnell ja eine Zeitkomponente haben. Und es wäre in der Regel praktischer, wenn wir erst ein Ziel erreichen, dann das andere und dann das dritte. Und gleichzeitig auch vielleicht sowas wie ein Metaziel haben, was wir auch ganz oft sehen im Sinne der Produktvision oder Produktstrategie oder ein Product Goal oder was auch immer. Die Schwierigkeit, die wir hier haben, ist, diese StakeholderInnen, die ja alle Menschen sind, unter einen Hut zu bringen. Und wir haben hier an dieser Stelle auch schon mehrfach für Stakeholder-Communities beispielsweise plädiert oder auch Product Advisory Board genannt oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber ich empfehle hier als Therapie, die einzelnen Stakeholder zusammenzubringen und sie miteinander sprechen zu lassen, keine Pendeldiplomatie machen, sondern gemeinsam daran arbeiten, dass man die Ziele, die Konflikte auflöst und die Ziele in einer Reihenfolge bringt und das harmonisiert mit dem, was man als Metaziel, als großes Ziel, als strategisches Ziel eigentlich vorhat, damit das gut zusammen funktionieren kann.
Ich merke schon, die Folge, die wir hier gerade aufnehmen, Dominik, die verbindet ganz gut einzelne Folgen, die wir auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Und gerade zum Thema Stakeholder werden wir auch das ein oder andere dann nochmal in die Shownotes packen, falls ihr da eine Herausforderung habt und auch die negativen Auswirkungen in eurem Produkt tatsächlich spürt oder von eurem Nutzern zurückgespielt bekommt, könnt ihr da sicherlich auch nochmal tiefer und detaillierter einsteigen. Was mich ja ganz häufig stört, wenn ich Teams begleiten darf und auch Product Owner, ist, dass gar nicht so wirklich klar ist, woran messen wir denn unseren Erfolg oder den Erfolg unseres Produktes. Und auch das führt, glaube ich, zu so einem Punkt, den du eben schon mehrfach erwähnt hast, zu unterschiedlichen Krankheiten, nämlich sehr wahrscheinlich zu Verlust von Fokus, weil es schon irgendwie beliebig wird, wenn ich nicht wirklich klar definieren kann, war das jetzt erfolgreich, was wir da machen, war das nicht erfolgreich oder wie nah führt es uns zu einem bestimmten Ziel und dadurch natürlich vielen unterschiedlichen Anforderungen so ein bisschen Tür und Tor öffne.
Ich finde den Begriff Metrikblind halt an der Stelle sehr schön, weil der auch gleichzeitig doppeldeutig zeigt, welche Optionen wir hier als Dysfunktionalität haben. Auf der einen Seite kann ich sagen, ich messe einfach die falschen Sachen und kriege dadurch die wichtigen nicht mit hin, dann sehe ich die nicht. Das ist Metrikblindheit, wo wir dann immer wieder fragen können, wissen wir denn die richtigen Sachen? Und gleichzeitig kann ich aber auch das im Sinne von geblendet sein, Metrikblindheit im Sinne von geblendet sein durch die falschen Metriken, wo ich zum Beispiel sage, aha, guck mal, mein Team hat jetzt in den letzten Sprints immer mehr Storypoints geschafft. Yeah, wir haben den Output maximiert, immer mehr Output generiert, aber Outcome eben nicht. Aber wir fokussieren uns auf einmal was anderes. Wir sind geblendet durch die falschen Metriken, die wir uns vielleicht auch selber mit bestem Wissen und Gewissen zugelegt haben. Aber es bedeutet in beiden Fällen, dass man keine klare Sicht hat. Und ich finde, gerade Metriken sollen gut ausgewählt sein, aber dürfen auch regelmäßig hinterfragt werden, weil sich die Marktsituation ändert, das Produkt sich ja auch weiterentwickelt und damit auch in sich schon verändert. Die Menschen, die ein Produkt verwenden, ändern sich in der Zeit. Und klar, wenn ich jetzt heute, wir haben eben über das Thema AI-Influencer gesprochen, ja, also wenn ich eben überall AI jetzt drin haben muss, überall KI verwenden muss, dann wenn ich das aber nicht sehe, dass in meinem Kontext das vielleicht relevant wäre, weil ich andere Metriken habe, wie schnell ist mein Algorithmus, aber vielleicht wäre eine KI hier an der Stelle wirklich auch besser, im Sinne von einem höheren Outcome für die Nutzer und Nutzerinnen, dann mache ich schnell falsche Entscheidungen. Also ich würde hier auch schauen, wenn ich hier sehe, wir nutzen die falschen Metriken, dann glaube ich, können wir ganz gut sagen, wir reflektieren das regelmäßig. Das kann mal eine Retrospektive sein. Das kann auch mal einen Monat im Gespräch sein mit unseren StakeholderInnen in der Community, wie eben angesprochen oder ähnliches. Nur das darf keine heilige Kuh sein. Auch das müssen wir besprechen.
Das waren jetzt schon eine ganze Menge Krankheiten und du hast auch immer so lustige, fancy Namen. Ich glaube, ich kann mir die dadurch auch viel besser merken. Hast du denn noch was?
Es gibt ja noch mehrere, die man so in den Bereich ziehen kann. Man kann es auch irgendwann übertreiben, das ist mir vollkommen klar. Aber wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen anschaue, wie Prozesse für Entscheidungen so stattfinden, dann gibt es so eine Copycat-Mentalität. Oh, die Konkurrenz macht das, wir müssen das auch machen. Also so, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, in bestimmten Bereichen gleichen sich Produktanbieter an. Also gar nicht im Sinne von, wir wollen uns differenzieren, sondern, die machen das auch, das müssen wir auch machen. Und wahrscheinlich denken die das sich auch von uns. Wenn wir ein neues Feature haben, das müssen wir auch machen. Lass uns das mal schnell hier copycatten. Aber ich glaube, die Gefahr, die daran besteht, ist halt, dass gegenüber den Nutzenden werden wir schnell so ein bisschen beliebig. Die Frage ist jetzt, wie könnte man sich dann trotzdem differenzieren, indem man das bewusst nicht kopiert, sondern die Ressourcen, die Zeit, die Energie in etwas anderes steckt, was die andere Gruppe eben auch noch nicht hat. Wenn ich jetzt an Streaming-Anbieter denke, vielleicht gibt's bestimmte Sachen haben irgendwie alle, aber vielleicht fokussieren wir uns auf einen bestimmten Inhalt. Keine Ahnung. Animes, alte Filme, weißt du, so Stummfilme oder so weiter. Ja, ist eine Nische, aber vielleicht gibt's da ja ein Budget für bei den Leuten. Ne? Weil wer guckt sich alte Filme an? Ja, vielleicht nicht die Netflix-User, aber vielleicht diejenigen, die auch so ein bisschen Geld haben, um da auch mal irgendwie 15 Euro im Monat zu zahlen. Oder ich sehe das in anderen Bereichen, wo ich jetzt überlegen könnte, wie ich damit umgehe, indem ich einfach mal ein bisschen experimentiere. Ne? Musikstreaming kann ja beispielsweise sagen, ich fokussiere mich auf Metal und alternative Musik und so weiter, während andere eher Richtung Pop und Charts und so weiter gehen. Auch das ist eine Differenzierungsmöglichkeit. Nur Copycat bringt uns meistens nicht weiter.
Ich glaube ja auch, dass viele Produkte, die so einer Copycat-Mentalität verfallen sind und die dann was nachbauen, dass selbst bei dem Konkurrenzprodukt, bei dem ich das gesehen habe, im Zweifel viel zu wenig drüber nachgedacht wurde, ob das überhaupt ein Problem von dem Nutzer löst oder nicht. Ne? Also ich bin völlig bei dir, fehlendes Differenzierungsmerkmal, ne? Wenn alle das Gleiche bauen und wie soll ich mein Produkt dann positionieren. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, führt es auch einfach dazu, dass ich die falschen Dinge baue, weil ich gehe einfach nur davon aus, dass andere vielleicht die Hypothese vertestet haben, dass ein Kunde das will. Also dadurch bin ich, glaube ich, auch gar nicht wertmaximierend unterwegs.
Und das, was du ansprichst, mal so eingeschoben. Wir haben halt auch ganz schnell, wenn wir Pech haben, eine sogenannte Superinfektion. Ich weiß, sie sind heute sehr negativ, was Krankheiten angeht. Aber eine Superinfektion
ist... Es geht um Krankheiten, ne? Also ich meine, das ist ja meistens nicht so positiv.
Das stimmt, das stimmt. Aber so eine Superinfektion beispielsweise ist ja auch eine Infektion mit mehreren Krankheitserregern gleichzeitig, die durchaus auch gegenseitig sich beeinflussen. Also, ne, keine Ahnung, du hast eine bakterielle Rachenentzündung und einen Virusinfekt gleichzeitig. Das passiert und ist total nervig und auch sehr anstrengend und auch sehr krankhaft und kann natürlich auch zu Problemen führen, zu richtig großen. Und das haben wir hier aber auch, wenn man sich diese ganzen Krankheitsbilder, diese Dysfunktionalitäten anschaut, die fallen durchaus auch schon mal gehäuft irgendwo auf. Und gerade dann ist es umso wichtiger, dass man da halt dran geht.
Ich glaube, dass generell ein grundlegendes Problem für einige dieser Symptome, die wir hier diskutiert haben, einfach ist, dass die Product Ownerin, der Product Owner sich vielleicht nicht so legitimiert fühlt, wirklich Entscheidungen zu treffen. Ne, sind wir wieder bei einem häufig auftauchenden Problem, was wir hier in unserem Podcast auch diskutieren, und dass dadurch einfach gebaut wird, was sich irgendwo einer intern wünscht, sei es jetzt, weil er es bei der Konkurrenz gesehen hat oder sei es, weil ein Stakeholder ein bestimmtes Ziel verfolgt oder weil wir keine Ahnung haben, was der Nutzer eigentlich will. Das ist, glaube ich, generell immer schlecht. Also ich glaube, es geht um Empowerment des Produktentwicklungsteams und dann aber auch der Verantwortung, nicht in diese Fehler-Krankheiten zu fallen, sondern dass sie sich selber mit dem Markt und den Nutzerbedürfnissen einfach auseinandersetzen müssen. Fallen uns noch ein, zwei Sachen so zum Abschluss ein?
Ich glaube, zwei Sachen kenne ich jetzt persönlich, die ich noch nett finde, wenn wir sie noch mitteilen. Das eine entsteht in der Regel dann, wenn man so merkt, dass an so einem Produkt halt viele Menschen zusammengearbeitet haben, die vielleicht aber auch nicht immer miteinander geredet haben, keine Ahnung. Also wenn so dieses Nutzungserleben in dem einen Teil des Produktes so ist und im anderen Teil ist es anders, also unstimmige und teilweise auch widersprüchliche Bedienlogiken, Designs, Verhaltensweisen und so weiter. Also das ist etwas, das sehe ich vor allem bei sehr großen Produkten, wo ich als erfahrener Produktmanager davon ausgehe, dass da viele Teams dran zusammengearbeitet haben. Und wir können sie jetzt vielleicht UI oder auch UX-Inkontinenz nennen, weil es wird so irgendwie alles rausgelassen, ohne das vorher zu reflektieren, ob das auch alles in sich im Großen und Ganzen über die ganze Customer Journey, User Journey und so weiter halbwegs zusammenpasst. Also ob das kongruent ist. Und das ist ein Problem, das wir immer wieder haben. Da hilft eigentlich nichts anderes, um das mal in der Organisation aufzuzeigen, wie beispielsweise so eine ganze Journey mit Menschen zu vertesten oder die auch mal bewusst mit einem Produktteam durchzugehen und zu schauen, wenn ich hier bin, wie erlebe ich das und wie erlebe ich das hier? Und zwar über die Grenzen dessen, was ich als Teilproduktteam vielleicht auch gerade verantworte. Ne? Aber wenn ich jetzt nur Payment verantworte und mir nur die Payment-Sachen anschaue, dann vergesse ich vielleicht, wie das auch bei der Produktsuche ist. Und da sind vielleicht Metaphern, vielleicht Erlebnisse, die ich in meinem Kontext auch brauche oder wieder aufgreife, die wir aneinander anpassen sollten, damit das in sich für den Menschen, der oder die das nutzt, halt ein gutes Gefühl erzeugt.
Bin ich völlig bei dir. Du hast aber auch gerade eben, glaube ich, gesagt, dir fallen noch zwei Sachen ein. Also fehlt noch eine zweite Sache.
Ja, bei der zweiten Sache ist es sogar so, da habe ich mir den Namen von dir gemerkt, weil wir darüber gesprochen haben. Wir haben es... Jetzt habe ich schon von großen Organisationen gesprochen und große Organisationen haben auch schnell eine Historie und damit schnell auch veraltete Technologie. Und jetzt haben wir so ein paar Kunden, ein paar Unternehmen, die einfach schon so lange existieren, dass die Technologie haben, die heute nicht mehr gut gepflegt werden kann, wo teilweise regelrecht Stress entsteht, weil Menschen, die irgendetwas können, bald in Rente gehen. und man noch nicht für die Zukunftssicherheit des Produktes gesorgt hat. Und du hast es mal COBOL-Monolithes genannt. Das finde ich total gut, weil diese Programmiersprache ist halt eher veraltet oder zumindest altbacken. Heute werden selten neue Systeme mit COBOL gebaut, aber es gibt halt noch viele Systeme damit. Und das finde ich spannend, weil wir können oder wir sollten dieses Risiko aus einer schlechten Wartbarkeit von Technologie als Product Owner in unsere Arbeit integrieren. Es ist ein Risiko, das einfach besteht, wo wir vielleicht auch sagen können, wenn wir in den nächsten 2 Jahren nichts machen, werden wir spätestens in 2 Jahren, wenn die Kollegin XY in Rente geht beispielsweise, dann haben wir niemanden mehr, der oder die das richtig gut kann. Vielleicht können wir es noch ein bisschen aufrechterhalten, vielleicht können wir auch teuer Leute darauf spezialisieren, aber es gibt auf dem Arbeitsmarkt schon super wenig Leute, die bestimmte Sachen noch können. Und das wird, klar ist COBOL jetzt hier ein Thema, aber das wird in den nächsten Jahren auch ganz viele andere Technologien immer wieder treffen, weil einfach sich alles weiterentwickelt hat. Wir hatten das ja eben auch schon so ein bisschen bei dem Tool-Tourette oder AI-Influencer. Da kommen irgendwie neue Themen auf, die müssen sofort gebaut werden. Aber was ist, wenn die nicht mehr weiterentwickelt werden? Wenn ein Framework für JavaScript beispielsweise nicht mehr weiterentwickelt wird, was mache ich dann? Und dann habe ich diese Monolithes im Sinne von, da habe ich was gebaut und es geht nicht weiter.
Ja. Ich meine auch mit dem Begriff, mit dem zweiten Teil des Begriffs, mit der Monolithes auch, dass wir ja häufig in irgendwie so einen technologischen Monolith bauen, also ein großes, riesiges System, was genau zu den gleichen Herausforderungen führt, die du gerade eben auch so erwähnt hast. Und irgendwann spüre ich das auch, ne? Also selbst wenn ich eine kleinste Kleinigkeit verändern will, oder ich will irgendwo vorne was davor pappen, damit es ein bisschen schöner aussieht, damit der Nutzer nicht so mitkriegt, was dahinter eigentlich alles so passiert, dass sich das nicht besonders gut anfühlt und auch tatsächlich eine Schwierigkeit für mich als Product Owner ist. Ja, waren wir schön im Quatschen hier, ne? Uns fallen 1000 Sachen ein. Wir könnten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiterreden. Aber die Folge soll ja auch gar nicht so negativ sein. Du hast ja dankenswerterweise an der einen oder anderen Stelle dann auch immer eine Idee entwickelt, wie man an diese Herausforderung rangehen kann, um die Produktkrankheiten vielleicht etwas abzumildern oder einen Schritt in eine bessere Richtung machen. Magst du denn bei den Tipps und Tricks vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was so deine Empfehlungen sind für Produktmenschen, die das ein oder andere vielleicht in ihrem eigenen Kontext gefunden haben oder sich daran erinnert haben, dass das in ihrem Kontext vielleicht ähnlich ist?
Ich hatte anfangs davon gesprochen, dass das Wahrnehmen einer solchen Dysfunktionalität schon der erste Schritt ist. Der zweite Schritt ist es, die Dysfunktionalitäten mindestens irgendwo anzusprechen, weil man sie in der Regel nicht alleine lösen kann, sondern nur mit dem Team, mit der Organisation und so weiter. Und diese Dysfunktionalitäten kann man auch indirekt ansprechen und auch die Glaubenssätze, die meistens mit diesen Dysfunktionalitäten einhergehen, versuchen zu hinterfragen. Also beispielsweise sowas wie die UI-UX-Inkontinenz, die entsteht ja aus irgendeinem Grund. Beispielsweise, die Teams müssen unabhängig arbeiten, die müssen sich nicht abstimmen, es muss so schnell wie möglich raus. Das ist ein Glaubenssatz, der dahinter steckt und wir können das mal hinterfragen. Wir können das mit Leuten ansprechen und das muss nicht immer direkt auf einer öffentlichen Bühne sein. Das muss nicht immer direkt in einem Termin sein, wo alle StakeholderInnen zusammenkommen. Das kann auch mal im 1:1 sein. Das kann man auch mal so hinterfragen. Es kann auch mal sein, dass man beispielsweise bei dem Thema mit den Metriken, dass man mal mit seinem eigenen Team versucht, auch nochmal zusätzlich andere Metriken zu erheben, um damit so ein bisschen dagegen zu treten, um zu schauen, guck mal, wir messen auch andere Sachen, was würden wir denn daraus interpretieren? Oder so. Also von daher, ich empfehle, dass die Themen erstmal wahrzunehmen, sie mindestens mal indirekt irgendwo anzusprechen, vielleicht indem man auch Alternativen aufzeigt und dann mit der Gruppe, mit dem Team, mit der Organisation zu versuchen, in so einen Heilungsprozess einzusteigen, in so eine Art Kur, eine Product-Kur sozusagen, um am Ende ein besseres Produkt auf die Straße kriegen zu können. Und wenn man es nicht in der gesamten Organisation schafft, gibt es vielleicht doch die Möglichkeit, das entweder gekapselt für ein Feature, für einen Sprint, für einen Release, für ein Quartal oder auch ein ganzes Produktteam in einer größeren Organisation, zumindest da mal zu schauen, wenn wir es da anders machen, wird das besser oder nicht.
Dann danke ich dir für den Austausch über Produktkrankheiten und irgendwie spüre ich gerade den Drang, vielleicht an unseren Arzneischrank zu gehen und mal zu gucken, ob ich irgendwie eine bestimmte Medizin auch noch finde, die diese Produktkrankheiten heilen können. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich da nichts finde, sondern dass ich mich einfach selber drum kümmern muss, diese Dinge anzugehen. Dank dir, Dominik.
Irgendwie möchte ich mir jetzt auch die Hände waschen. Ja, aber ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, es gibt halt Dysfunktionalitäten, die treten unterschiedlich oft auf, aber sie können auftreten und sich die Liste, die wir jetzt sozusagen so ein bisschen erzählt haben, wir stellen sie ja auch in dem Blogbeitrag zur Verfügung, wenn man dann einmal da drüber schaut und überlegt, ist das bei mir eigentlich so? Dann kann man schon was machen. Nur weil man das selbst so empfindet, muss es nicht so sein. Auch hier, Hypochonder ist durchaus möglich. Ich würde es immer noch mal bewusst hinterfragen, ob es wirklich so ist und andere eben fragen, wie deren Meinung oder deren Expertise oder auch Sicht auf die Dinge ist.
Das sollte auch eben gar nicht so negativ klingen. Du kennst mich doch, ich bin großer Optimist. Alles wird gut.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.